Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auf dich schauen können, der du uns geliebt hast, der uns die göttliche Liebe gezeigt hat, indem du am Kreuz für uns gestorben bist. Wir danken dir, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du ein lebendiger Gott bist. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, durch den du auch die Bibel, dein Wort inspiriert hast. Und so können wir verstehen, was du uns heute zu sagen hast. Öffne du uns die Herzen und Ohren dafür. Amen. Was macht Lebensglück aus? Es gibt sogenannte Glücksforscher, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Und unter anderem fragen sie, macht Geld glücklich? Und da stellen sie fest, ja, wenn man weniger Geld verdient, ist man weniger glücklich. Wenn man mehr Geld verdient, ist man mehr glücklich. Aber dann haben die Glücksforscher auch herausgefunden, ab einer bestimmten Grenze vom Einkommen macht es nicht mehr einen großen Unterschied aus, ob man, wenn man 1.000 Franken mehr verdient, glücklicher ist oder ob man diese 1.000 Franken nicht hat. Weil es ist ja auch so, dass mit einem höheren Verdienst häufig auch mehr Arbeitsbelastung und mehr Verantwortung verbunden ist. Und das drückt auch wieder ein bisschen auf die Lebensqualität. Also das haben wir Glücksforscher so herausgefunden. Was sie auch herausgefunden haben, ist, Beziehungen, gute Beziehungen tun sich sehr positiv auf das Lebensglück auswirken. Und da sind wir als Gemeinde, als Jünger Jesu ja mega bevorteiligt gegenüber ganz vielen, weil wir so viele Beziehungen auch zu Leuten haben. Ich habe das immer auch gemerkt, wenn ich von einem Ort zum anderen gezogen bin und dann da wieder eine Gemeinde hatte, was das für ein riesengroßes Vorrecht war, da eine Menschengruppe zu haben, die an denselben Gott glauben. Und darum lohnt es sich auch sehr, in die Beziehung zu investieren. Aber nicht deshalb, weil die Glücksforscher das herausgefunden haben, was sie sagen, ist für uns weniger relevant. Für uns ist ja relevant. Was hat Jesus Christus zu diesem Thema zu sagen? Was die Glücksforscher herausfinden, ist ja nur das, was man auf irdischer Ebene herausfinden kann. Jesus aber, er kennt nicht nur die irdische Ebene, er kennt auch die ewige Perspektive. Und er kennt jeden von uns durch und durch, unsere ganze Vergangenheit, unsere jetzige Situation und er kennt auch die Zukunft, was uns alles erwarten wird. Und das wissen die Zukunftsforscher alles nicht. Und darum lohnt es sich, auf das zu hören, was Jesus uns zu diesem Thema zu sagen hat. Wir lesen dazu Lukas 6, die Verse 20 bis 26. Und er, Jesus, hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen Lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Manche Glaubenskritiker sagen, beim christlichen Glauben, da geht es nur darum, dass man die Menschen, denen es schlecht geht, auf die Ewigkeit vertröstet. Da sagt man, ihr habt es hier im Leben schlecht, ihr seid arm dran, aber auf euch wartet eine großartige Zukunft in der Ewigkeit. Und wenn man so die Seligpreisung liest, die wir gerade angeschaut haben, kann man den Eindruck bekommen, die Kritiker haben recht. Aber in Wirklichkeit stimmt es natürlich nicht. Wir müssen nur den Zusammenhang anschauen, die Verse vorne dran. Da sehen wir nämlich, dass viele Kranke aus der ganzen Gegend zu Jesus gekommen sind. Und was hat Jesus gemacht? Er hat alle Kranken geheilt. Jesus hat sich auch der äußeren Not von den Menschen angenommen. Oder bei einer anderen Gelegenheit war das so, Jesus hat gepredigt, die Predigt ging ein bisschen lang und dann hatten die Leute Hunger. Und was hat Jesus gemacht? Er hat die Menschenmenge mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. 5000 Männer und dazu Frauen und Kinder. Also er hat ein Wunder gemacht, um auch die äußere Not der Menschen zu stillen. Also wir sehen, wenn die Kritiker sagen, beim christlichen Glauben geht es nur darum, die Menschen auf die Ewigkeit zu vertrösten und das Irdische, das spielt überhaupt keine Rolle, das sehen wir, das ist absolut falsch. Gott liebt uns Menschen, Jesus liebt dich und mich und ihm ist es nicht egal, wie es dir äußerlich geht. Aber, und das hat Jesus immer wieder deutlich gemacht und das wird auch hier in den Seligpreisungen deutlich, es gibt etwas ganz viel Wichtigeres, wie unser äußeres Wohlergehen. Wer waren denn die Menschen, zu denen Jesus damals geredet hat? Glückselig seid ihr, beziehungsweise dann auf der anderen Seite, wehe euch. Das waren auf der einen Seite Jünger von Jesus, so haben wir es ja gelesen. Viele Menschen sind zu Jesus gekommen, sie haben gesehen, was für Wunder er getan hat, wie er geredet hat, wie er gepredigt hat, dass er mit Vollmacht geredet hat. Und sie haben geglaubt, Jesus ist der Messias, Jesus ist der versprochene Retter. Und deshalb sind sie zu ihm gekommen und haben ihm zugehört. Aber jetzt gab es auch Menschen, die sich unter diese Zuhörerschaft gemischt haben, die waren Jesus gegenüber nicht positiv eingestellt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten und Sadduzäer, sie haben Jesus ganz kritisch beäugt und haben auf der einen Seite seine Worte gehört, sie haben gesehen, was Jesus getan hat, aber auf der anderen Seite haben sie nicht an ihn glauben wollen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Glückselig ist derjenige, der letztlich an Jesus, den Messias, glaubt. Aber wehe denen, die ihn als Messias ablehnen, die sagen, wir wollen Jesus nicht als unseren Herrn und Retter anerkennen. Das wird ganz besonders deutlich im 4. Weheruf, dass es darum geht, um Jesu Willen wird man verfolgt, um Jesus Willen tut man Sachen erleiden und auf der anderen Seite, man lehnt Jesus ab. Aber dazu kommen wir später. Zunächst die Frage, wie sollen wir die erste Glückseligpreisung verstehen und den ersten Weheruf? Da sagt Jesus ja, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Dürfen Gläubige nicht reich sein? Und wenn sie reich sind, ist es uns ein Hinweis darauf, dass sie gar nicht wirklich gläubig sind, sondern irgendwas machen die falsch. Aber um diese Frage richtig zu beantworten, müssen wir uns die Frage stellen, was macht einen echten Glauben aus? Was macht echten Glauben aus? Echter Glaube zeigt sich darin, dass wir aus der Gnade Gottes leben. Dass wir Menschen erkannt haben, ich bin vor Gott wie ein Bettler. Zu ihm muss ich kommen, mit leeren Händen. Ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen. Wir müssen mit der Haltung zu Gott kommen. Herr, sei mir Sünder gnädig. Herr, ich bin ein Mensch, wo das Gericht Gottes verdient hat. Und ich kann mich nicht selber davon befreien. Aber du, Herr Jesus, bist für meine Sünden gestorben. Du bietest mir das Geschenk von der Sündenvergebung und vom ewigen Leben an. Und ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ich komme als Bettler zu dir. Derjenige, der aus der Gnade Gottes lebt, der ist wahrhaftig gläubig. Eine falsche Vorstellung haben wir vom Glauben, wenn wir zu Gott kommen und sagen, Gott, schau mal an, was für ein guter Mensch ich bin. Ich lüge nicht, ich stehle nicht, ich breche nicht die Ehe. Ich gehe regelmäßig in die Kirche, gebe sogar meinen Zehnten regelmäßig. Du kannst mit mir zufrieden sein. Wenn wir mit dieser Haltung quasi mit einer geistlichen Reich, wenn wir quasi vor Gott mit einem geistlichen Reichtum protzen, dann sagen wir Jesus letztendlich, ich habe dich als Sündenheiland nicht nötig. Dann treten wir quasi vor Gott auf als selbstgerechte Menschen und haben im Grunde das Gerichtsurteil Gottes verdient. Wie stehst du vor Gott? Was für eine Haltung hast du? Bist du vor Gott ein geistlicher Bettler und sagst, Herr, ich habe deine Gnade nötig, ich habe deine Vergebung nötig, ich komme zu dir als geistlicher Bettler? Oder stehst du vor Gott da mit einer selbstzufriedenen Haltung? Ich denke, die meisten, vielleicht sogar alle unter uns, die können bezeugen, ich gehöre zu den Glückseligen, die zu Gott kommen als geistlicher Bettler, die aus der Gnade Gottes, die aus seiner Vergebung heraus leben. Und doch gehören die meisten unter uns zu den irdisch Reichen, zumindest wenn wir uns mit dem Weltdurchschnitt vergleichen. Da müssen wir sagen, uns als Schweizern geht es grundsätzlich mega gut im Vergleich zum Weltdurchschnitt. Und es gibt sogar einige unter uns, denen geht es im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt mega gut. Die würden sogar im Schweizer Kontext zu den reichen Leuten gehören. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, müssen wir deswegen ein schlechtes Gewissen haben? Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben, weil es uns irdisch gesehen so gut geht? Nun, wenn Gott uns einen irdischen Reichtum anvertraut hat, dann dürfen wir das auch genießen. Aber eins wollen wir nicht tun. Wir wollen nicht sagen, und jetzt setze ich meinen Trost, meine Hoffnung auf diesen irdischen Reichtum. Wenn wir das machen, kommt es nicht gut mit uns. Der Apostel Paulus, der hat es ganz schön so ausgedrückt. Dazu lesen wir 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 19. Da sagt der Paulus, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Paulus sagt hier, wenn wir unseren Glauben, unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, dann haben wir eben das ewige Leben. Aber jetzt, wenn uns Gott Reichtum auch anvertraut hat, da dürfen wir das als Geschenk Gottes genießen. Wir dürfen auch mal ein gutes Essen genießen oder einen schönen Ausflug, schöne Ferien, ganz klar. Aber darauf sollen wir nicht unsere Hoffnung setzen. Unsere Hoffnung ist die ewige Hoffnung. Und wenn uns Gott uns Reichtum anvertraut hat, sollen wir das dazu gebrauchen, Gutes zu tun, es zu teilen, in die guten Beziehungen investieren, gerade auch in die Gemeinde. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir wollen unsere Hoffnung nicht auf den Reichtum ersetzen, auf das schöne Häuschen. Das ist mein Lebensziel, ein schönes Häuschen zu haben oder schöne Ferien. Wenn Gott uns das schenkt, dürfen wir es genießen. Aber das soll nicht unser Lebensziel sein, sondern wir wollen vor Augen haben, das ist das Wichtigste in meinem Leben, dass ich zu Gott gehöre, dass ich Anteil habe an seinem Reich. Und wenn wir das so machen, da gehören wir zu wem? Da gehören wir zu der Gruppe der geistlich Armen, weil wir sehen, nicht der irdische Reichtum ist mein Reichtum, sondern das Anteilhaben am Reich Gottes. Schauen wir nun das zweite Gegensatzpaar an, von dem Jesus hier redet. Da sagt er, glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und dann sagt Jesus auf der anderen Seite, wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wie können wir das verstehen? Meine Frau und ich haben ja 5 Kinder. Und als die Kinder Babys waren, also eins nach dem anderen war Baby, da war das so, ab und zu haben die Kinder geweint. Warum? Unterschiedliche Gründe, mal war die Windel voll, mal irgendwas anderes. Aber häufig war der Fall, sie haben geweint, weil sie Hunger hatten. Und Babys können ja so glückselig sein, so herzig, wenn man sie anschaut. Aber wenn sie Hunger haben und dann schreien, sind sie sowas von nicht glückselig und überhaupt nicht herzig. Das ist einfach mühsam mit ihnen dann. Aber wenn sie dann gestillt worden sind, können sie wieder so glückselig lachen. Und genau das ist gemeint, wenn es hier die Rede davon ist, glückselig seid ihr, wenn ihr hier hungert, wenn ihr hier weint, aber ihr sollt gesättigt werden. Wenn wir vor Augen haben, wir als Gläubige leben jetzt in einer Zeit, wo es uns nicht gut geht, wo wir an Hunger leiden, wo wir weinen im übertragenen Sinn. Und da müssen wir fragen, warum leiden wir als Gläubige hier in dieser Weltzeit jetzt? Und da haben wir eine ganz glasklare Antwort von der Heiligen Schrift, weil wir in einer Welt leben, die unter dem Sündenfall leidet. Wir leben in einer gefallenen Welt. Unsere Welt, die steht unter dem Fluch der Sünde. Das ist ganz interessant, wenn wir mal darauf achten, wie Gott die Welt geschaffen hat. Gott hat die Welt geschaffen perfekt. Adam und Eva konnten die Früchte vom Paradies genießen. Es war wunderbar, aber dann ist der Sündenfall gekommen. Und Gott hat einen Fluch über die Erde ausgesprochen und musste Adam und Eva aus dem Paradies vertreiben. Und was hat er zu Adam und Eva gesagt? Zum Adam hat er gesagt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Quasi Hunger, Mühsal. Und der Frau hat er gesagt, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Schmerzen. Leiden, weinen. Hier ist der Ursprung, warum unsere Welt Hunger und Schmerzen erduldet. Hier hat der Hunger und das Weinen ihren Anfang genommen. Die Welt ist nicht mehr die gleiche, wie sie Gott ursprünglich geplant und geschaffen hat. Und das ist tragisch. Wir als Gläubige, wir leiden darunter. Und doch müssen wir als Gläubige nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen nicht an dieser Welt verzweifeln, weil wir wissen, Jesus kommt eines Tages wieder und wird eine neue Welt schaffen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde wird er schaffen, wo Gerechtigkeit wohnt. Und ganz interessant, wenn wir mal schauen, was was im Hinblick auf die Zukunft verheißen ist, in Jesaja 2, Vers 4. Diese Prophezeiung, die steht übrigens auch im UNO-Gebäude in Genf. Da steht: Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Diese Prophezeiung, die ist auf die Wiederkunft von Jesus Christus bezogen. Aber die UNO, die tut es auf sich selbst beziehen. Sie will den Weltfrieden herstellen, sie will schauen, dass der Hunger auf der Welt gestillt wird. Aber wir als Gläubige wissen, das können wir unmöglich von der UNO erwarten. Das müssen wir von dem wiederkommenden Herrn Jesus erwarten. Er wird das einmal so verwirklichen. Achtet mal drauf, was würde passieren, wenn wir heute die ganzen Gelder, wo in die Rüstung, wo in die Kriege investiert werden, wenn wir das in die Landwirtschaft investieren würden, wir hätten keine Hungerprobleme auf dieser Welt. Aber eben wegen dem Fluch der Sünde, wegen dem Bösen in der Welt, leiden wir an Hunger. Deshalb leiden wir, erdulden wir Schmerzen. Deshalb sehnen wir uns danach, nach der Wiederkunft Jesu, dass dieses Ganze sich eines Tages ändern wird. Wir leiden als Gläubige ganz fest unter dem Fluch von dem Sündenfall, weil wir die Ursache sehen für dieses Leid in dieser Welt. Aber wer leidet nicht darunter? Wer leidet nicht darunter? Das sind diejenigen, die die Ungerechtigkeiten in dieser Welt ausnutzen zu ihren eigenen Gunsten. Und davon gibt es auch einige Leute. Wir müssen einfach mal nach Russland schauen oder in die USA oder manche kennen das auch aus dem eigenen Umfeld im Geschäft. Auch wir in der Schweiz kennen das. Es gibt Menschen, die die Ungerechtigkeit in der Welt zu ihren eigenen Nutzen auskosten und die leiden nicht unter dem Sündenfall, sondern die haben ihre Freude daran. Übrigens, es gibt jemanden, der das sehr gut beobachtet hat und in Worte gefasst hat. Das war der Psalmschreiber Asaf in Psalm 73. Ich lese uns diesen Psalm, zumindest mal die ersten 12 Verse vor. Ein Psalm Asafs. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzen sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk zu ihnen zu. Und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Der Asaf ist dann in den Tempel gegangen und hat geschaut, wie sieht's aus im Hinblick auf die Ewigkeit. Und hat dann festgestellt, dann wird Gott gerecht richten. Und das hat sein Herz dann auch wieder zur Ruhe gemacht. Ich denke, wir können sehr gut mitfühlen, wie sich der Asaf gefühlt hat. Er sieht die Ungerechtigkeit in dieser Welt, auch die er selbst zu erleiden hat, und sieht, denen, die Böses tun, denen geht's gut. Und daran kann man fast verzweifeln. Wenn wir in unsere Welt schauen, da sehen wir manche Punkte, wo wir verzweifeln können und wo wir den Kopf in den Sand stecken könnten. Aber das müssen wir nicht tun. Als Gläubige dürfen wir wissen, Gott, er wird gerecht richten. Er wird kommen, und da werden diejenigen, die Unrecht getan haben, die Gott vergessen ihr Leben geführt haben, die werden ihr gerechtes Urteil erfahren. Diese Perspektive dürfen wir als Gläubige haben. Aber als Gläubige dürfen wir noch etwas anderes machen. Wir wissen nämlich von Gott her, von seinem Wort her, was gut und richtig ist. Wir richten unser Leben an dem lebendigen Gott, an seinem Wort aus. Und von dieser Seite können wir auf der anderen Seite, Von daher können wir auf der einen Seite so leben, dass wo uns Ungerechtigkeiten, persönliche Ungerechtigkeiten getan werden, die können wir erdulden und ertragen, weil wir wissen, ich muss jetzt nicht meine eigene Gerechtigkeit herstellen. Gott wird das eines Tages richten. Aber gleichzeitig haben wir ja auch vor Augen, was gut und richtig ist. Und als Gläubige können wir uns in einer Ungerechtigkeit, in einer Welt von Ungerechtigkeit, für das einsetzen, was gut und richtig ist. Wir können selber, wo wir die Möglichkeit haben, für positive Veränderungen sorgen. Wir können schauen, wo können wir uns für das Gute einsetzen. In der Nachbarschaft, in der eigenen Familie, am Arbeitsplatz. Und so der Welt sichtbar machen, wir leben aus einer anderen Perspektive heraus. Wir suchen nicht das Gute für uns selbst, sondern wir suchen das Gute von Gott her in dieser Welt und können auf die Weise ein Hoffnungsträger in der Welt sein, wo keine Hoffnung hat. Eigentlich könnte die Welt dankbar sein für uns als Christen, dass wir als Christen da suchen, was Gottes Wille ist, dass wir die Liebe Gottes sichtbar machen wollen, dass wir ein Hoffnungsträger sind in der Welt. Und eigentlich sollten die Menschen bei uns in der Gemeinde Schlange stehen, dass sie hier reinkommen können und sich bekehren können und sagen, ich will auch diese Hoffnung haben. Aber wir sehen da draußen jetzt keine Schlange, so wie man gesehen hat, beim Lindt-Shop da in den Medien, wegen der feinen Schoki, wo es da zu kaufen gab. Viele Menschen, die suchen eben nicht nach dem Willen Gottes und wie sie eine lebendige Hoffnung haben können. Vielmehr erleben wir manchmal das Gegenteil. Manchmal erleben wir es, wie die Menschen uns belächeln. Was? Du bist so hinterweltlerisch und glaubst noch an Gott? Und die Gläubigen, das sind doch Fundamentalisten. Das ist potenziell gefährlich für unsere Gesellschaft. Es ist interessant, wenn wir anschauen, wie die letzte Glückseligpreisung lautet und der letzte Weheruf. Jesus sagt hier, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Und beim Weheruf, Pendant, sagt Jesus, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Was haben die Propheten gemacht, dass sie damals im Alten Testament verfolgt worden sind? Die Propheten haben den Menschen ganz klar die Botschaft von der Umkehr zu Gott gepredigt. Wo wir den Menschen nicht nur Gutes tun, sondern auch die klare Botschaft von der Umkehr zu Gott weitersagen. da haben wir mit Widerstand zu rechnen, mit geistlichem Widerstand von der unsichtbaren Welt. Und ab und zu wird dieser Widerstand auch im Irdischen sichtbar. Wenn wir vor Augen haben, wie viele Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt werden, das ist das phänomenal. Open Doors tut ja immer so eine Statistik machen und die letzte Statistik, da hieß es, dass weltweit mehr als 365 Millionen Christen in 78 Ländern wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Bei uns hier in der Schweiz herrscht Religionsfreiheit. Und doch muss ich sagen, auch wir sind einer Verfolgung ausgesetzt, und zwar einer ideologischen Verfolgung. Der ganze Gender Mainstream, wo wir haben, wo unsere Gesellschaft durchprägt, vor 20 Jahren hätte in unseren Kreisen das wohl noch niemand gedacht, dass das so weit kommen würde. Aber vor ungefähr 25 Jahren hat da so eine Elite sich schon so eine Gender-Agenda ausgedacht und peu à peu wurde die abgearbeitet und ist schon recht weit fortgeschritten. Etwas, wo noch aussteht, ist Folgendes: die Gläubigen der Lächerlichkeit wegen ihres Glaubens preisgeben. Interessant. Interessant. Das ist so der letzte Punkt, dass die Gläubigen der Lächerlichkeit preisgegeben werden sollen. Und das erleben wir ja ein Stück weit schon hier und da und wird, so wie ich es einschätze, noch zunehmen. Wie gehen wir damit um? Wir können sagen, ja, das ist eine Übermacht, die uns da überrollt und dann können wir Angst haben. Aber wir wollen uns nicht von Angst prägen lassen, sondern von Jesus und von der Liebe Gottes. Von der wollen wir uns prägen lassen. Wir wollen vor Augen haben, auch Jesus wurde verspottet. Er wurde gehasst und schlussendlich ist er am Kreuz hingerichtet worden. In Matthäus 10, Vers 24 und 25, da lesen wir etwas ganz Interessantes, was Jesus sagt. Matthäus 10, 24 und 25, da sagt Jesus, der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie dem Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Wenn Jesus so verspottet worden ist und wenn ihm geschmäht worden ist, da wollen wir vor Augen haben, auch als Hausgenossen Gottes erwartet uns dieses Schicksal. Das ist nicht etwas Fremdes, sondern das gehört zu unserer Berufung als Jünger Jesu mit dazu. Und deshalb wollen wir uns nicht entmutigen lassen. Der Paulus, der sagt es ganz schön, wie wir mit dieser Bedrängnis umgehen sollen. In 2. Korinther 4, 16 bis 18, 2. Korinther 4, 16 bis 18, da sagt der Paulus, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, glückselig dürfen wir als Gläubige sein. Nicht deshalb, weil es uns von den Umständen her immer wunderbar und gut und super geht. Manchmal ist auch genau das Gegenteil bei uns der Fall, dass wir als Gläubige um des Glaubens willen zu leiden haben. Und doch können wir ein verändertes Leben in der Welt hier leben, in einer Welt, die vom Sündenfall geprägt ist. Warum? Weil wir eine ewige Hoffnung haben. Wir dürfen ein Hoffnungsträger in der Welt sein und wollen das Glück, das wir haben, mit noch möglichst vielen Menschen teilen. Aber wenn die Menschen dieses Glück nicht annehmen wollen, wollen wir deshalb nicht unseren Kopf in den Sand stecken, sondern wollen trotzdem dranbleiben, Jesus treu nachzufolgen, im Aufblick auf unsere Zukunft, die uns erwartet, wo eine wunderbare, wo eine herrliche Zukunft ist. Unser Glück ist nicht im Irdischen begründet. Unser Glück ist in Jesus Christus begründet und ihn dürfen wir erwarten und auf ihn zugehen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass du uns das Größte ermöglicht hast, wo es überhaupt gibt, dass wir in der Gemeinschaft mit dir glückselig sein dürfen. Und Herr Jesus, wir leben in einer Welt, die geprägt ist vom Sündenfall, wo der Böse wirkt und wir tun das immer mehr, auch im Irdischen wahrnehmen und wir bitten dich für uns als Gläubige, dass wir unsere Entscheidung, wo wir das Lebensglück suchen, auf das Richtige setzen, nämlich auf dich. Dass wir unser Lebensglück in dir, in der Gemeinschaft mit dir suchen und nicht im Irdischen. Aber wir bitten dich, dass du uns auch in der Welt, wo wir leben, hilfst, unsere Berufung als Gläubige, als Hoffnungsträger zu leben und zu führen und so unserer Berufung gerecht werden. Wir danken dir, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast, den Heiligen Geist, der uns hilft, so zu leben, wie es deinem Willen entspricht. Herzlichen Dank, dass wir dich kennen dürfen und ein Glück haben dürfen, wo über die Welt hinausgeht. Amen.